Guten Abend, wünsche ich. Hallo Laura. Ja, herzlich willkommen zu unseren Themenabenden oder dem Themenabend am Dienstag. Mein Name ist Daniel Habermann und ich gehöre mit zur EFG, zur Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde Wünsdorf, dem Veranstalter dieser schönen Ausstellung, History-Ausstellung. Und ja, schön, dass Sie da sind. Und weiter zu dem Thema, gib Gott eine Chance, das nächste Thema hören wollen. Dankeschön, David Kröker, dass du da bist und wir gleich wieder eine spannende Geschichte von dir hören werden. Ich bin schon ganz gespannt und es freut mich, dass du da bist und uns hiermit unterstützt. Genau. Ich würde sagen, ich bete am Anfang noch mit uns. Wer kann, kann dazu aufstehen. Wer nicht, kann auch einfach sitzen bleiben und möchte dann die Zeit jetzt unter dem Segen Gottes stellen. Herr Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Ich danke dir ja, für die Menschen, die jetzt alle hier sind, für jeden Einzelnen. Danke, ja, dass du uns liebst, dass du ja, da bist und ja, bitte segne uns jetzt. Schenk einfach deinen Frieden jetzt über die Zeit und ja, rede du durch David zu uns. Amen. Genau. Und damit möchte ich einfach das an dich übergeben.
Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Abend. Ich knüpfe an das, was ich gestern geteilt habe, worum es gestern in der Predigt ging. Und zwar habe ich aufgezeigt die zwei Haupteigenschaften Gottes, einmal die Eigenschaft der Liebe und die Eigenschaft der Macht. Dass Gott sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus als jemand, der Liebe ist. All das, was wir hier in dieser Welt definieren als Liebe, ist immer eine Untertreibung. Gott ist die Liebe. Und er liebt jeden ganz persönlich. Und das hat er nicht nur so gesagt, sondern auch bewiesen am Kreuz von Golgatha, als er seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Die Macht, die Eigenschaft der Liebe und dann auch die Eigenschaft der Macht. Gott ist allmächtig, ihm ist nichts unmöglich. Er hat es auch deutlich gemacht darin, dass Jesus Christus der Einzige war, der in der Lage war, die Fähigkeit hatte, die Qualifikation dafür hatte, für uns zu sterben, denn er war sündlos. Er allein konnte für uns sterben, aber er wollte auch für uns sterben. Und so haben wir festgestellt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, derjenige ist, dem man vertrauen kann, dem man sein Leben anvertrauen kann. Und sonst werden wir in unserem Leben nirgendwo einen Halt finden, als bei Jesus Christus allein. Das habe ich gestern erklärt, heute will ich fortsetzen mit diesem Thema oder dieser Überschrift, er will dich ganz persönlich. Und das ist das Besondere am Christentum. Wenn es hier die Ausstellung gibt, das Christentum verändert die Welt, dann war es niemals bei keinem einzigen Nachfolger Jesu und bei keinem einzigen Gläubigen so, dass er gezwungen wurde von oben herab, Christ zu sein. Ja, es gab Passagen in der Kirchengeschichte, da wurden Menschen gezwungen, sich taufen zu lassen, da wurden Menschen gezwungen, diese Religion zu übernehmen. Es gab böse, dunkle Zeiten in der Kirchengeschichte. Aber deswegen möchte ich heute in die Bibel schauen und zu gucken, wie hat Gott Menschen in Bewegung gesetzt? Wie hat er es geschafft, Menschen dahin zu bringen, dass sie alles verlassen und ihm nachfolgen? Letztlich geht es um die Frage, wie kommt man zum Glauben an Gott? Und da gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich kann nicht glauben. Ich würde das gern glauben, ich kann nicht glauben. Und da will ich schon mal vorwegnehmen, diese gute Nachricht, Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er beginnt den Glauben in uns durch sein Wort. Deswegen habe ich die Bibel in der Hand und möchte aus dem Wort Gottes lesen, auch einen Abschnitt heute. Und da gucken wir uns jemanden an, den Gott zum Glauben gebracht hat. Er ist der Anfänger des Glaubens, also hat er den Glauben im Leben eines bestimmten Mannes begonnen. Und dann habe ich gedacht, naja, hier gibt es ja ganz viele Glaubenshelden. Da gibt es sogar ein ganzes Kapitel später im Neuen Testament, wo Glaubenshelden aufgeführt werden. Ja, ganz viele Namen kommen in der Bibel vor. Und da habe ich mir gedacht, welcher Glaubensheld ist denn der bekannteste? Ja, und habe dann festgestellt, in diesem Kapitel Hebräer 11 kriegt jeder Glaubensheld ein Vers. Mose bekommt 6 Verse und der Glaubensheld schlechthin, Abraham, kriegt 12 Verse. Also, dann nehmen wir uns doch den Abraham. Ja, weil ich möchte sehen, ob es Chancengleichheit gibt. Kann also jeder Mensch zum Glauben kommen? Oder nur ganz besondere Einzelpersonen wie der Abraham? Und dann gucken wir uns eben das Leben des Abraham an. Ich lese diese Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Denn hier in diesen drei Versen wird beschrieben der Beginn seines Glaubens. Vor diesem Abschnitt war Abraham ungläubig, er glaubte nicht, dann passiert etwas und danach glaubt er. Und genau da möchte ich gucken, was war es? Was war der entscheidende Faktor dafür, dass dieser Abraham anfing zu glauben? Und das ist eben beschrieben in diesen drei Versen und achtet auch selber darauf, würdet ihr nach dieser Erfahrung mit Gott glauben? Also, hier steht geschrieben, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann Vers 4 steht, und Abraham ging hin. Also hier in diesen drei Versen war der entscheidende Moment. Ab hier war Abraham gläubig. Denn wer glaubt, der tut. Er glaubt und handelt. Er glaubt und verlässt seine Heimat, weil Gott gesagt hat, geh aus deinem Land. Wenn Gott heute dir sagen würde, geh aus deinem Land, geh aus Wünsdorf, würdest du gehen? Ja, was bräuchte es, dass du sagst, okay, ich gehe. Gott, wenn du das sagst. Denn Glauben in der Bibel ist nie nur ein Fürwahrhalten, so wie wenn ich sagen würde, ich glaube, dass morgen das Wetter gut ist. Aber es hat keine Konsequenzen jetzt für mein Handeln. Glauben in der Bibel ist sofort verbunden mit einem Anvertrauen, sodass dann Abraham sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wohin die Reise führt, aber ich gehe hin. Und deswegen, da müssen wir fragen, welche Kraft wirkt auf ihn? Wenn ich jetzt hier mit meinen beiden Händen eine Waage darstelle, auf der linken Seite, liegt auf dieser Waage-Seite all das, was dir lieb und teuer ist. All dein Hab und Gut. Dein Auto, deine Uhr, dein Haus, deine Urkunden, all der Ruf, den du dir erarbeitet hast, deine Position, dein Beruf, deine Karriere. All das liegt hier auf dieser Seite. Und noch dein Smartphone. Vielleicht noch dein Hobby, dein Hund, all das. Was müsste man auf dieser Seite der Waage legen, damit die Waage sich in Bewegung setzt? Also was wäre noch schwerer als all das zusammen? Und darum geht's heute. Denn Abraham hatte ein Leben, was nicht langweilig war. Er war in einer Familie, er hatte seinen Beruf, Er hatte sein Umfeld, seine Freunde, seinen Ruf. Und dann legte Gott etwas auf diese Seite und die Waage setzte sich in Bewegung. Und in diesen drei Versen ist dieses Gewicht verborgen, nur wir wissen jetzt noch nicht, was genau, und müssen das eben entdecken. Vielleicht sagt jemand, weißt du was, David, kannst du gerade aufhören, mich kriegen keine 10 Pferde mehr in Bewegung. Ich habe mich hier so eingelebt, ich habe hier meinen sicheren Job, ich habe meine Familie, ich habe alles, was ich brauche, lass mich in Ruhe. Dann müssen wir über die 11 Pferdestärke sprechen. Also das, was noch kräftiger ist. Vielleicht hast du vor dieser Veranstaltung gedacht, nö, mich kriegt nicht mehr so schnell etwas in Bewegung. Und ich vertraue auf Gottes Wort, auf ihn selbst, dass er auf diese Seite der Waage etwas legt, was dich zutiefst berührt. Und was ist es? Der Abraham, so viel sei mal zu ihm gesagt, er ist ein Patriarch, ein Erzvater des Glaubens. Alle weiteren Glaubenshelden kommen letztlich aus ihm. Die drei großen Weltreligionen sehen ihn als den Vater ihrer Religion, das Christentum, das Judentum und der Islam. Jesus selber spricht mehr als 300 Mal in der Bibel über Abraham. Deswegen staunen wir darüber, dass Abraham in dieser Bibel so einen großen Platz einnimmt. Aber da muss was gewesen sein, was die Kraft hatte, ihn zu diesem Glauben zu bringen. Abraham war verheiratet mit Sarah, noch der Vollständigkeit halber will ich das aufführen. Dann wird in der Bibel beschrieben, seine Familie, er hatte nämlich einen Opa, dann sein Vater, also Nahor, und dann war sein Papa Terach. Also es gibt hier Geschlechtsregister in der Bibel, da kann man ganz genau nachverfolgen, wer in seiner Linie war. Und wenn man aber schaut, stellt man fest in der Bibel, dass der Papa von Abraham, der Terach, er war ein Götzendiener. Also der Papa von Abraham glaubte nicht an den Gott der Bibel. Er lebt auch in der Stadt Ur in Babylon in Mesopotamien und Babylon ist bekannt als eine wiedergöttliche Gegend. Warum sage ich das? Um deutlich zu machen, dass Abraham letztlich aus einer gottlosen Gegend, aus einer gottlosen Familie und selbst gottlos ist. Er kommt also nicht aus einem religiös geprägten Umfeld. Er hat mit Gott nichts zu tun. Bis zu diesem Moment. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe mit Gott auch nichts zu tun. Ich habe keinen Konfirmationsunterricht gehabt, ich habe keinen Religionsunterricht gehabt, ich habe nicht gläubige Eltern, dann kann Abraham dich gut verstehen. Denn er hatte vorher auch so ein Leben. Er hatte mit diesem Gott überhaupt nichts zu tun. Weil sein Vater ja Götzen angebetet hatte, und das waren früher solche Steinfiguren, Holzfiguren, haben sie als Familie ihre Hoffnung auf diese Figuren gesetzt, haben gehofft, dass diese Hilfe leisten, aber nicht zu dem lebendigen Gott, der sich in der Bibel offenbart. So, und heute an diesem Tag X, den hat der Abraham sich auch nicht in den Kalender reingeschrieben. Er wusste nicht, dass plötzlich der lebendige Gott ihn ansprechen würde. Er wusste nicht, dass er ab diesem Tag ein ganz, ganz anderes Leben führen würde. Das hat er gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt nochmal die Frage, welche Kräfte gibt es grundsätzlich mal, die einen Menschen in Bewegung setzen können? Also welche Mächte könnte Gott gebraucht haben, um ihn herauszufordern? Und da will ich mal ein Beispiel beschreiben, um festzuhalten, welche Kräfte es überhaupt gibt. Stellt euch mal vor, da ist eine Mutter eines pubertierenden Sohnes, die kommt am Samstagmorgen in das Zimmer ihres Sohnes und sagt, Junge, steh auf. Geh in den Garten und mähe den Rasen. Nehmen wir mal an, der Junge steht auf, geht in den Garten und mäht sofort den Rasen. Daumen hoch. Die Frage ist, warum? Was hat den Jungen in Bewegung gesetzt? Und da überlegen wir mal, welche Möglichkeiten hatte die Mutter denn im Vorfeld, dass der Junge dann so gehorsam reagiert? Handyverbot, habe ich jetzt gehört. Okay. Handyverbot. Sie ist also am Freitagabend in das Zimmer des Jungen, hat gesagt, Junge, ich werde dich morgen wecken, damit du den Rasen mähst. Wenn du das nicht tust, Handyverbot für eine Viertelstunde oder einen halben Tag. Der Junge wird sich dann gesagt haben, okay, das ist für mich Strafe genug, das möchte ich nicht, ich springe auf, gehe in den Garten, mähe den Rasen. Das ist die Macht der Bedrohung. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Bitte? Belohnung. Genau, da ist die Mama vielleicht am Abend vorher ins Zimmer, hat gesagt, wenn ich dich morgen wecke und du tatsächlich rausgehst und den Rasen mähst, kriegst du 100 Euro. Ne? Das ist, da springt der Junge auf, der läuft in den Garten, Mami, ich bin fertig, her damit. Macht der Bedrohung, Macht der Belohnung. Und tatsächlich, diese Mächte haben ganz viel Potenzial, Menschen in Bewegung zu setzen. Macht der Bedrohung, da gibt es einen Waldbrand und alle Menschen sind bereit, schnell ihre Häuser zu verlassen, damit sie nicht dort in diese Tragödie mit reinkommen. Also ist das verständlich. Macht der Bedrohung setzt Menschen in Bewegung, sodass viele Menschen auch nach Deutschland kommen, denn in anderen Ländern ist eine Bedrohung so groß, dass man sagt, ich verlasse dieses Land. Macht der Bedrohung nachvollziehbar. Macht der Belohnung auch nachvollziehbar. Da gibt es jemanden, der sagt, okay, Familie, wir packen die Sachen, wir ziehen nach München, denn da habe ich einen Job und verdiene mehr Geld, größere Belohnung. Das ist Grund genug zu sagen, wir verlassen dieses Zuhause. So, jetzt ist die Frage, welche der beiden Mächte hat Gott verwendet, um Abraham in Bewegung zu setzen? War das die Macht der Bedrohung? In diesen drei Sätzen, drei Versen, die ich gerade gelesen habe, kommt das Thema Fluch vor. Vielleicht denkt er sich, oh, mit diesem Gott lege ich mich besser nicht an. Wenn er sagt, geh, dann gehe ich. Ja, ich habe Angst vor ihm. Ich mache besser das, was er sagt. Ist es die Macht der Bedrohung gewesen? Oder ist es die Macht der Belohnung? Denn gerade im zweiten Vers war die Rede von Segen. Ich werde dir einen großen Namen machen, einen großen Segen. Du wirst sehr reich werden und bekannt werden, ganz viele Nachkommen. So viel, dass man sie gar nicht zählen kann. Sand am Meer, Sterne am Himmel, so viele. Du wirst den bekanntesten Namen bei Insta haben und viele, alle wollen dir folgen und so weiter. Ist das die Macht der Belohnung? Sodass er denkt, da springt was für mich bei raus. Jep, mache ich. Ist das die Habgier? Oder gibt es eine dritte Macht? Und da möchte ich mal diesen Text wieder hervornehmen und ein paar Worte betonen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land, deiner Verwandtschaft, deines Vaters, das persönliche Du, das ich dir zeigen will. Und jetzt, ich will dich, Pünktchen, 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 und will dich, Pünktchen, Pünktchen, und will deinen Namen groß machen. Was will ich hiermit deutlich gemacht haben? Schaut mal, es ist nicht irgendwer, der diesen Abraham jetzt anspricht, sondern der allmächtige Gott. Und gestern haben wir entdeckt, dass dieser allmächtige Gott die Liebe selbst ist. Und dieser Gott stellt sich im Laufe der Bibel vor als der Vater, von dem alle Vaterschaft herkommt. Das heißt, hier ist Gott nicht ein ferner, fremder Gott, sondern der Papa, den man sich immer gewünscht hatte. Abraham ist in einer Familie aufgewachsen, wo sein Papa Götzenanbeter war. Er hat also den Gott der Liebe selber nie kennengelernt und konnte auch die Liebe dementsprechend nicht an seinen Sohn weitergeben, denn wir lieben, weil wir zuerst geliebt werden, sagt die Bibel. Also hat Abraham nie diese bedingungslose, pure Liebe selbst erfahren, nach der sich jeder Junge sehnt. Und plötzlich hört er die Stimme Gottes akustisch hörbar. Er vernimmt Gottes Stimme, wie Gott zu ihm redet. Und Gott, der die Liebe ist, er muss nicht sich bemühen, die Liebe in die Stimme zu bringen, also die Stimmmelodie, die ist voller Liebe. Wenn ich zum Beispiel nach dieser Woche nach Hause fahre, ich habe 4 Kinder im Alter von 10, 8, 7 und 2, wenn ich dann zu ihnen komme, dann werde ich mich auf ihre Ebene begeben und ich werde sagen, Kinder, ich habe euch lieb, ich habe euch vermisst. Ich werde nicht eine tiefe Stimme haben. Kinder, ich habe euch vermisst. Warum werde ich eine hohe Stimme haben? Um viel Liebe in diesen Ton reinzulegen, damit die Kinder wirklich merken, Papa hat sie lieb. Gott braucht sich gar nicht bemühen, denn Gott ist die Liebe. Wenn er redet, ist immer Liebe mit im Ton. Das heißt also jetzt, der Abraham ist vielleicht noch alleine in seinem Zimmer, er sitzt da rum am Abend. Vielleicht ist er auf dem Feld, geht gerade noch spazieren. Wahrscheinlich hat Gott ganz genau einen Moment ausgeguckt, wo Abraham nicht beschäftigt war, nicht irgendwo bei seinen Freunden war, wo er mal ganz alleine für sich war. Und jetzt zoomt der allmächtige Gott die Erde, kennt ihr Google Earth? Er zoomt diese Kugel, diesen Erdball heran. Er zoomt immer näher, dann ist noch der alte vordere Orient zu sehen, dann Mesopotamien, er zoomt, Babylon, zoomt Ur, die Stadt, zoomt näher ran, da ist ein Zelt, da ist die Familie von Abraham innen und er zoomt heran und dann sieht er ihn. Warum er ihn will? Keine Ahnung, das kann keiner erklären, muss wahrscheinlich die Liebe sein, die keine Bedingungen hat, die einfach sagt, dich will ich, fertig. So, und er sieht ihn jetzt, diesen Abraham. Abraham hat von seinem Glück noch gar keinen blassen Schimmer. Er ist da beschäftigt mit irgendwas oder in Gedanken versunken. Plötzlich, Abraham, ich will dich. Ich will dich. Stellt euch vor, in einem großen Betrieb, da ist ein Firmeninhaber, ein Chef, ein Boss, der hat 1000 Angestellte und dann hat er die Idee für ein neues Projekt in seiner Firma und er denkt sich dem, für dieses Projekt brauche ich Max Mustermann. Max Mustermann ist in der ersten Etage, der ist in seiner Abteilung, der ist ein Angestellter und der Chef begibt sich von seiner Chefetage, die 4 Etagen runter in den Erdgeschoss, da in dieser Abteilung zum Max. Er macht die Tür auf, sieht den Max da, vielleicht am Fließband arbeiten, tippt den Max an, Max sagt, lass mich hier, ich muss arbeiten, dreht sich um, der Chef. Ja Max, du, ich hätte dich, ich will dich für dieses neue Projekt. Was macht das mit einem jungen Mann? Das trifft ihn doch tief in seinem Herzen. Und jetzt mal 100.000, dieser allmächtige Gott spricht diesen Abraham an und sagt, Abraham, ich will dich. Und ich bin mir sicher, dass nach diesem Ich will dich, dann kommt ja diese ganze Aufzählung, ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich bin mir sicher, als Gott in diesen ersten Worten gesagt hat, ich will dich, da hat Abraham schon gesagt, brauchst gar nicht weiter zu reden, du hast mich. Warum? Warum? Warum glaube ich das? Warum bin ich zutiefst davon überzeugt, dass er schon hingegeben war? Weil neben der Macht der Bedrohung und der Macht der Belohnung eine weitere Macht auf ihn drängte und das war die Macht der Liebe. Denn wer die Liebe mal geschmeckt hat, der ist bereit, verrückte Dinge zu machen. Ich war Hals über Kopf verliebt in meine Frau, ihr damals Freundin noch. Sie war mit der Familie in Spanien im Urlaub. Ich habe natürlich mir dann auch ein Ticket geholt, bin dann dahin, mit dem Fahrrad den ganzen Strandabschnitt abgefahren, um sie zu suchen. Du machst verrückte Sachen. Du machst einfach ganz verrückte Sachen. Was war es, was er empfunden hatte? Er hat endlich mal gespürt in seinem tiefsten Herzen, jemand interessiert sich für mich. Jemand will mich. nicht irgendjemand, sondern der allmächtige Gott. Und dann hat der Abraham gesagt, ist mir egal, was ihr alle denkt. Ich gehe. Weil Gott gesagt hat, geh. Wusste er, wohin er kommen würde? Nee. Im Hebräer Kapitel 11 steht später, und er wusste nicht, wo er hingehen sollte. Er packt seine Sachen zusammen in so einem Rucksack und er hat keine Ahnung, wohin die Reise führt. Aber ihm war das auch egal, denn er wusste, Gott wollte mich. Und jetzt haben wir eine Idee davon, wie Gott vorgeht, um Menschen zum Glauben zu bringen. Denn das Losgehen setzt voraus, dass man Gott glaubt. Der Moment des Loslassens, das Bekannte und Vertraute zurückzulassen und sich auf eine Zukunft zu begeben, die man noch sich gar nicht vorstellen kann, das ist Glauben. Und wie kriegt das Gott hin? Durch diese Liebe. Ich will das nochmal belegen oder beweisen. Und zwar gab es hunderte Jahre später einen gewissen Stephanus. Da ist schon Jesus Christus auf dieser Erde gewesen, da ist Jesus Christus schon am Kreuz von Golgatha gestorben, da hat er sein Leben für die Menschen gegeben, die Schuld der Menschen auf sich genommen. Da hat Jesus die 12 Jünger vorbereitet, 11 davon sind dann weitergezogen und haben Gemeinden gegründet. Und dann gab es in der ersten Gemeinde, in dieser Kirchengeschichte noch ziemlich am Anfang, unmittelbar nach Jesu Tod und Auferstehung, einen Stephanus. Und dieser Stephanus, der hatte diesen Glauben an Jesus Christus. Aber nicht so, wie viele in Deutschland sagen, ja, ich habe diesen Glauben und richten es sich aber ganz gemütlich ein und so weiter. Nur für den Fall der Fälle, wenn es mir mal nicht gut geht, dann melde ich mich mal bei ihm, aber sonst lebe ich so mein Leben. Das meine ich nicht mit Glauben. Ich meine einen Glauben, der sich bei Stephanus folgendermaßen äußert. Und zwar gibt es dann diesen Moment, dass man dann sagt, du, Stephanus, entweder du sagst dich von Jesus Christus ab oder wir steinigen dich. Da gibt es auch in dieser Führung viele Hinweise auf Märtyrer, Menschen, die für diesen Glauben gestorben sind. Und Stephanus war einer von diesen. Und der Stephanus, der hatte eben diesen ganz grausamen, schrecklichen Moment, als dann plötzlich Steine fliegen. Und die fliegen dann auf ihn. Da stehen Menschen um ihn herum und bewerfen ihn mit Steinen. Das kennt man ja nicht, Gott sei Dank nicht mehr in unserer Zeit oder Gesellschaft. Und dann muss er jetzt damit rechnen, dass die nicht aufhören, bis er tot ist. Das heißt, da gibt es keine Gnade mehr. Das ist diese Verurteilung der Menschen, die keine Gnade kennen und sie beschmeißen ihn. Und ich weiß nicht, wenn mich die ersten Steine treffen würden, ich hätte ein schmerzverzerrtes Gesicht, ich würde sagen, nein, bitte nicht, hör auf. Was tut Stephanus? Er schaut nach oben, plötzlich öffnet sich der Himmel, er sieht Jesus Christus. Und dann hat er die Kraft, wir reden ja die ganze Zeit darüber, welche Mächte gibt es, welche Kräfte gibt es. Da hat er die Kraft plötzlich in seinem Herzen für die zu beten, die gerade Steine werfen. Er ruft zum Herrn Jesus Christus, rechne ihnen das nicht zu. So wie Jesus am Kreuz betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo, lieber Stephanus, hast du diese Liebe her, die in dem schlimmsten Moment für die Feinde betet? Und dieser Stephanus, der sagt in Apostelgeschichte 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Also, der Stephanus, er weiß, warum Abraham damals diese Kraft hatte, alles zurückzulassen. Denn derselbe Gott, der sich ihm offenbarte in Jesus Christus, offenbarte sich schon vor vielen hunderten Jahren dem Abraham, sodass auch Abraham überzeugt war, alles zurückzulassen und zu gehen. Es war die gleiche Kraft. Es war die Macht der Herrlichkeit. Es ist diese Schönheit, diese Liebe Gottes, die man eben nicht beschreiben kann. Ich werde mich auch morgen und übermorgen, die Abende bis Freitag, bemühen, etwas Unbeschreibliches zu beschreiben. Etwas Unbegreifliches begreifbar machen. Und ich glaube, das wird mir sowieso nicht gelingen, wenn nicht Gott durch sein Wort selbst spricht. Denn Abraham würde neben mir stehen und sagen, ja, David, ich weiß, was du meinst, ich habe es ja selbst erlebt. Aber wer das nicht erlebt hat, der wird es nicht verstehen. Stellt euch vor, der Abraham würde hier reinkommen, der würde einen Flyer bekommen irgendwo in der Stadt, und dann kommt er hier rein. Und da müssen wir jetzt sehr kreativ oder fantasievoll sein. Ja, nehmen wir an, wirklich dieser Abraham, von dem ich spreche, würde durch diese Tür zu dieser Abendveranstaltung kommen. So, dann würde sofort, würde mir keiner mehr zuhören, ich würde auch nicht mehr weiterreden, ich wäre hellauf begeistert. Der Abraham ist hier, ja. Und dann würde ich sagen, Abraham, kann ich hier schnell ein Selfie machen? Wir beide, das glaubt mir kein Mensch. Das muss ich teilen. Und Abraham sagt, was ist los? Warum willst du mit mir ein Selfie machen? Abraham, jetzt halt still, ich will ein Foto machen. Wird es sein, David, hast du einen Knall? Ja, Abraham, du hast doch alles zurückgelassen, bist weggegangen, du wusstest nicht, wohin du kommen würdest. Und du hast noch ziemlich andere krasse Dinge gemacht aus dem Glauben heraus. Dann wird er sagen, David, hättest du diesen Moment gehabt, den ich da gehabt habe damals, würdest du auch alles zurücklassen? Und dann kommt Stephanus hier kurz Zeit später rein. Habe ich verpasst die Veranstaltung? Wir sagen, Stephanus, du hier? Können wir auch ein Selfie mit dir machen? Hä? Was ist denn los? Warum feiert ihr mich? Und in der Kirchengeschichte wird man, wenn man aufmerksam liest, wird man feststellen, dass manchmal es in der Kirche dann Heiligenverehrung gab. Man fing an, Menschen zu verehren. Und diese Menschen, wenn man die mal befragen würde, übrigens den Stephanus auch, wenn man diese befragen würde, sagt mal, wie habt ihr das denn geschafft, so starke Glaubenshelden zu sein? Dann würden die alle sagen, wir hatten nicht einen starken Glauben, sondern wir hatten einen starken Gott. Und dieser Gott ändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist meine Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir das hier machen, damit Gott zu Wort kommt. Dass sein Wort eben auch dich erreicht. Und so heißt das Thema, er will dich ganz persönlich. Und so wird jeder Mensch, der sich auf Gott eingelassen hat, bezeugen, ja, da gab es diesen Moment, da habe ich wahrgenommen, er hat zu mir persönlich gesprochen. Und naja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, hätte ich diese besondere Berufungsgeschichte wie Abraham, klar würde ich ihm nachfolgen. Wenn ich sowas hätte wie Stephanus, klar würde ich für meine Feinde beten. Und da möchte ich abrunden mit einem Text aus Galater. Das ist noch ein weiterer Vers aus Gottes Wort, Galater 3, die Verse 13 und 14. Da ist geschrieben, Christus Jesus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams, jetzt kommt's wieder, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Warum habe ich das jetzt vorgelesen? Ist ein bisschen schwer zu verstehen. Gott spricht zu Abraham und er sagt zu ihm in diesem ganz persönlichen Ruf, hey, ich werde dich segnen. Und dann sagt er aber auch, alle, die dich fluchen, werde ich verfluchen. Das heißt, diese Menschen haben dann keinen Kontakt mehr mit Gott. Sie sind dann raus aus der Gnade Gottes und es gibt irgendwann mal den Tag X, wo Jesus Christus wiederkommen wird und die Gläubigen zu sich nehmen wird. Allein deswegen lohnt es sich schon, Jesus zu glauben. Aber wie gesagt, es ist nicht die Drohung, die Menschen zum Glauben führen, sondern die Liebe. Nochmal zurück. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen und, so sagt es Gottes Wort, wurde zum Fluch. Also alle die, die diese Strafe und Verurteilung Gottes verdient haben durch die Schuld und Sünde, die wurden von Jesus befreit. Weil er zum Fluch wurde, weil er bestraft wurde am Kreuz von Golgatha, weil er die Sünden von dieser Welt auf sich genommen hat. Damit alle, jetzt gilt es, das zu glauben. Manche sagen, ich glaub's nicht. Und für die zählt dann der Tod Jesu nicht. Aber für die, die sagen, doch, ich glaube, plötzlich ist der Zugang zu dem Segen des Abrahams offen. Durch Christus hat man jetzt Anteil an der Kindschaft. Man ist Kind Gottes. Man hat Vergebung seiner Schuld. Man hat ewiges Leben. Man ist Teil der neuen Familie Gottes, der Gemeinde, der Kirche Jesu. Man hat plötzlich einen Sinn im Leben. Kann ich die Worte Jesu, die Worte Gottes in dem Ton der Liebe so wiedergeben? Also könnte ich jetzt sagen, Gott liebt dich. Das hätte keine Kraft. Wenn nicht Gott selbst redet. Und das bezeugen viele Menschen, die sagen, das traf mich. Diese Predigt traf mich ganz persönlich. Ich spürte, dass ich gemeint bin. Und wenn Jesus Christus da am Kreuz von Golgatha hängt, dann schafft er es, jeden Menschen anzublicken, als wäre er der Einzige hier auf dieser Erde. Und das glaube ich zutiefst. Das sagte auch C.S. Lewis, ein Autor, der sagte mal, wenn du alleine hier auf diesem Planeten wärst, wenn du tatsächlich der einzige Mensch auf diesem Erdball wärst, Jesus Christus würde für dich am Kreuz von Golgatha sterben, weil er dich als Einzelnen liebt. Er hat in einer Geschichte verglichen sich mit einem Hirten, der die 99 Schafe zurücklässt. Er hat die gezählt am Abend, ob alle da sind und siehe da, eins fehlt. Und er lässt die 99 zurück, er geht dem einen nach. Er liebt den einen, er liebt dich. Vielleicht denkst du, ja, er liebte meinen Vater. Ja, und jetzt dich, denn er hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Und das ist jetzt meine Hoffnung, dass Gott selbst, so wie bei Abraham, so wie bei Stephanus, durch Christus jetzt allen seine Worte zuspricht, ich liebe dich, ich will dich, ich habe einen Plan für dich. Und jetzt am Ende dieser Predigt vielleicht ein paar Sätze zu Gläubigen. Unter uns. Denk mal zurück an deinen Beginn. Wann war es? Wann bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Was war der Grund? Was hat dich in Bewegung gesetzt? War da vielleicht ein Prediger, der die Macht der Bedrohung genutzt hat, um dir Angst einzujagen, wo er sagte, komm zu Jesus, sonst kommst du in die Hölle. Hölle ist heiß, das willst du nicht, glaube an ihn. Und eingeschüchtert warst du und hast gesagt, oh ja, okay, wo soll ich unterschreiben? Oder war es die Macht der Belohnung? Da war ein Prediger, der hat erzählt von den vielen Gaben und Vergebung und Geschenken und ewiges Leben und der Himmel. Und du dachtest dir, oh, ist ja nicht schlecht, will ich nicht verpassen, wo soll ich unterschreiben? Oder war es die Macht der Liebe? Dass du selbst persönlich geschmeckt hast, wie er dich liebt. Und dann hast du gesagt, vielleicht auch gar nicht öffentlichkeitswirksam, vielleicht gar nicht sichtbar für alle, hast du im Herzen gesagt, Herr, hier hast du mich. Ich gebe dir mein Leben. Beide Wahrheiten sind wahr, stehen in der Bibel. Es gibt eine Hölle, es gibt ein ewiges Leben. Aber ich glaube, dass Gott es nicht nötig hat, zu drohen oder zu ködern, sondern durch diese pure Liebe drängt er uns förmlich, dass wir, so wie Abraham, bereit sind, die Waage setzt sich in Bewegung, denn auf dieser Seite der Waage hat er was reingelegt, wonach wir unser Leben lang gesucht haben, die Liebe selbst. Denn jeder von uns will geliebt sein, bedingungslos, unabhängig von Leistungen. Da hat Jesus alles geleistet, sodass wir die Liebe empfangen können die dann diese Lebenswaage in Bewegung setzt und man dann sagt, warte mal, bist du verrückt? Ist dir dein Job und dein Hab und Gut gar nicht mehr so wichtig? Hallo? Ja, genau. Ab jetzt ist Christus alles. Ab jetzt ist Gott alles. Ab jetzt lebst du für etwas ganz anderes. Gott gab sein Leben für dich. Er gab seinen Sohn für dich. Also als Folge gibst du dein Leben für ihn. Du gibst alles für ihn. Er kann dich uneingeschränkt gebrauchen für seinen Plan. Und das ist die Botschaft von diesem Dienstagabend. Ich möchte noch beten und wenn es möglich ist, steht doch bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, du hast Abraham irgendwann Freund genannt. Du hast ihn dein Freund, als dein Freund gesehen. Und das nicht, weil Abraham dich groß beeindruckt hatte mit seiner Leistung. Nur weil du ihn wolltest. Und dann hast du dich mit Stephanus befreundet. Und du siehst uns jetzt hier in diesem Raum. Und du möchtest einen großen Freundeskreis. Du möchtest noch mehr Freunde haben. Und du weißt, wer noch nicht dein Freund ist. Wer noch gegen dich rebelliert, letztlich dein Feind ist. Als wir noch Feinde waren, hast du deinen Sohn für uns gegeben. Was für eine Liebe. Und Herr, ich bete, dass möglichst wir alle als Freunde Gottes diesen Raum verlassen. Bitte sprich doch durch deinen Heiligen Geist in das Herzen jedes Einzelnen, sodass niemand verloren geht und alle ewiges Leben haben, weil sie an dich glauben. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens, also bitte ich dich, Herr Jesus, fang den Glauben an im Herzen derer, die eben noch nicht glauben. Und uns, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, Herr, bitte lass uns diese Liebe neu erfahren, dass wir aufgrund dieser Liebe dir nachfolgen und nicht nur, weil wir dich fürchten oder Angst vor dir haben. Herr, wir danken dir für diese gute Nachricht, das Evangelium, die frohe Botschaft. Danke für diesen Abend. Wir loben und ehren dich, preisen dich und erheben deinen hochheiligen Namen, denn du bist es wert, dass man dich ehrt in Ewigkeit. Amen. Nimm doch bitte Platz.
Ja, Amen, sage ich auch nur dazu. Dankeschön, David. Und ich würde gerne euch dazu einladen, die möchten, können auch noch natürlich mit uns, mit David auch noch darüber sprechen und ja, falls dem einen oder anderen das ein Anliegen ist und ja, er auch irgendwas auf dem Herzen hat, kann da gerne auch drüber reden und auch gerne bei Kaffee und Kuchen und Kekse und was auch immer noch wir im Angebot haben. Genau, herzliche Einladung dazu. Und ich möchte aber auch noch ein bisschen den morgigen Abend schmackhaft machen. Und zwar ist da das Thema, natürlich wieder, gib Gott eine Chance. Aber unter dem Unterthema, er hilft dir aus der Patsche. Interessantes Thema. Und darüber möchte David morgen reden. Und genau, wir werden dazu morgen mehr hören und ja, ich wünsche uns einen angenehmen Abend und wenn es dunkel wird, eine gute Nacht.